Herzlich willkommen zum Podcast Talente, Herz und Innovationen der Technischen Hochschule Ingolstadt.
Jeder von uns hat sich's doch bestimmt schon mal gewünscht, in die Zukunft sehen zu können. Wir Menschen haben uns schon immer dafür interessiert, die Zukunft vorherzusagen. Also ich kann es ja. Ich denke mir, dass die heutige Podcast-Folge besonders spannend und interessant wird. Aber davon abgesehen, wirkliche Geschehnisse auf der Welt vorherzusagen und das Ergebnis auch noch wissenschaftlich fundiert zu haben, funktioniert sowas? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir heute weibliche Verstärkung geholt und zwei Zukunftsforscherinnen zu mir ins Studio eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Laura Bechthold und Stefanie Frobel.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr beiden da seid. Ihr seid Professorinnen am Bayerischen Foresight-Institut, das vor kurzem bei uns an der Technischen Hochschule Ingolstadt gegründet wurde. Stellt euch doch gerne mal als Person vor.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich bin Laura Bechthold. Ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, seit letzten Mai an der THI eben als Professorin am Bayerischen Foresight-Institut. Ich habe einen sehr interdisziplinären Hintergrund. Ich war für das Studium zuerst am Bodensee, habe dort Wirtschafts-, Kultur- und Politikwissenschaften studiert, bin dann für 2 Jahre nach Holland gegangen, habe zuerst in Rotterdam in Consulting gearbeitet, dann einen Master in Nachhaltigkeitswissenschaften gemacht, was damals vor zehn Jahren noch ein relatives Nischenthema auch noch war. Und dann hat es mich nach München verschlagen, wo ich auch heute noch wohne, zur Promotion. Die habe ich am Center for Digital Technology and Management gemacht, eine gemeinsame Einrichtung von TU und LMU, sowie am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Da ging es bei mir vor allem um Frauenförderung im Innovations- und Entrepreneurship-Bereich. Ich habe aber damals schon viele Projekte im Technologiebereich gemacht, zum Beispiel zum Thema 3D-Druck. Und habe dann nach der Promotion habe einerseits in der Strategieberatung gearbeitet, hatte aber auch immer noch einen Fuß in der Wissenschaft, beispielsweise als Postdoc, habe mich da dann immer mehr mit Themen rund die Organisation beschäftigt und diesen Mix an Disziplinen bringe ich auch jetzt in meiner aktuellen Position ein, wo es um Technikfolgenabschätzung geht.
Sehr schön, hört sich echt vielseitig an.
Ja, ich kann gerne übernehmen. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin, Stefanie Wrobel. Ich bin gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und habe dort auch nach dem Abitur erstmal BWL studiert, um dann im Anschluss Ökologie zu studieren. Ich dachte damals, das sei eine spannende Verknüpfung, aber wie die Laura schon sagt, zu meiner Zeit war das auch noch kein Thema und noch nicht von größerem Interesse. Ich bin dann in die Ingenieurwissenschaften gewechselt und nach Bayern gekommen, 2001, wobei ich tatsächlich sagen muss, es war gar nicht Bayern, wie ich dann gelernt habe, sondern Franken. Ich war in Bayreuth an der Universität dort und habe nach meiner Promotion einige Jahre im Technologie- und Wissenstransfer gearbeitet, technologie- und branchenorientiert im Bereich Materialentwicklung, Mobilität und dort den Fokus auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Projektentwicklung gelegt. Da hatte ich schon meinen ersten Berührungspunkt mit diesem Thema Technology Scanning, Technology Scouting. Kommen wir vielleicht noch zu, wenn wir zu den Methoden aus dem Foresight-Bereich kommen. Ja, und jetzt bin ich seit März letzten Jahres hier an der THI wieder, muss ich sagen. Ich war schon vorher immer hier am Center of Entrepreneurship, war aber zwischendurch auch 2,5 Jahre in Coburg als Professorin für Entrepreneurship. Ja, und freue mich, dass ich jetzt hier alle meine Themen einbringen kann in den Foresight-Bereich, in das Foresight-Institut. Und ja, bin auch interdisziplinär wie die Laura und das Team und das Thema an sich auch.
Also mit vielfältigem beruflichen Hintergrund hier am Bayerischen Foresight-Institut gelandet. Könnt ihr uns berichten, was denn dieses Bayerische Foresight-Institut macht? Was ist denn ein Foresight-Institut? Wie wird denn da gearbeitet?
Genau, also ich denke, grundsätzlich kann man sich das mal so vorstellen, dass wir wie jedes andere Institut auch einen Dreiklang aus Aufgaben haben. Wir haben die Forschung, die Lehre und den Transfer. In der Forschung ist es so, wir sind ein Team aus interdisziplinär zusammengesetzten ProfessorInnen und auch wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Mittlerweile sind wir schon zu 8 und wir haben auch alle zum Beispiel Forschungsprofessuren, das heißt auch einen klaren Forschungsauftrag. Und wir beschäftigen uns eben mit Zukunftsforschung. Ich denke, da werden wir noch ganz viel darüber lernen und diskutieren im Laufe des Podcastes, was es damit auf sich hat, und auch Beispiele geben. Denn es ist einfach ein sehr breites interdisziplinäres Feld. Und wir gehen jetzt auch gerade in die Phase, wo wir die ersten Projekte angefangen haben, schauen, wohin die Forschungsreise geht. Ein ganz wichtiger Teil bei uns ist aber auch die Lehre. Wir gestalten gemeinsam als Institut den Masterstudiengang Global Foresight and Technology Management, der jetzt hier auch an der THI im nächsten Semester in die vierte Runde schon geht. Wir freuen uns auch, dass der sehr gut angenommen wird und dass wir hier jedes Semester mit einer sehr internationalen Gruppe an Studierenden das ganze Thema Zukunftsforschung, Foresight, Technologie, Management angehen können. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Transferauftrag. Das heißt, wir produzieren nicht nur Wissen für die Schublade und für die Lesebücher, sondern es ist eben auch unser Ziel, damit in Unternehmen und Organisationen zu gehen und das auch in den Transfer und in die Aktivierung zu bringen, damit wir auch damit wirklich was anfangen können.
Genau, vielleicht wenn ich einfach ergänze und versuche, so ein bisschen zu illustrieren, wie unsere Arbeit auch aussieht. Also wir sind alle jetzt dabei, nachdem wir ja neu zusammengekommen sind und auch schon gewachsen sind und verschiedene Disziplinen, Hintergründe, Erfahrungen zusammenbringen, diese eben zusammenzuführen, in neue Projekte zu überführen, die eben mehr theoretisch bis praktisch sind in der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Und wir arbeiten als ein Beispiel auch in einem Projekt für die Region mit Unternehmen, mit verschiedenen Akteuren in der Region. Trafo 10 heißt das Projekt, da haben wir auch einen kleinen Beitrag, den wir leisten und bringen dort unsere Foresight-Kompetenzen mit rein, um die Region für die Zukunft fit zu machen, für die Zukunft zu stärken sozusagen. Also ein Beispiel, was wir tun, neben dem, was die Laura schon skizziert hat.
Also ihr betreibt da quasi nicht nur die Grundlagenforschung, sondern ihr beratet auch Unternehmen.
Beraten Unternehmen kann man so formulieren. Das geht in diesem Bereich des Transfers, würde ich mal sagen. Aber was wir tun, ist auch, uns theoretische Modelle und Methoden anzuschauen. Wir sind ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und wir wollen auch ein Stück weit diese Methoden und das Wissen, was wir da haben, handhabbar machen und in die Praxis bringen. Also das in dem Zusammenhang, wir sind in der angewandten Forschung und da ist eben ein ganz deutlicher, klarer Link eben auch zu den Akteuren in der Region und darüber hinaus natürlich. Also wir arbeiten national, regional, national, international.
Es gibt also tatsächlich eine richtige Wissenschaft, die sich mit der Zukunft beschäftigt. Also eine richtige Zukunftswissenschaft, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sind denn wissenschaftliche Methoden, um die Zukunft zu erforschen? Schaut ihr da in der Glaskugel oder wie läuft das?
Das ist immer das, was alle erstmal so vor ihrem inneren Auge haben, die Glaskugel. Das ist ganz lustig. Aber ich finde die Frage erstmal ganz, ganz interessant. Was ist denn eine richtige Wissenschaft? Da kann man mal so drüber nachdenken, was ist eine richtige Wissenschaft und ist Zukunftsforschung eine richtige Wissenschaft? Bevor wir vielleicht zu den Methoden kommen und was wir da konkret machen, es ist so ein bisschen unscharf natürlich, was wir tun, dieser Blick in die Glaskugel. Ich habe da so eine schöne Analogie vielleicht zu meinem Studium der Ökologie. Auch eine Wissenschaft, ein Teil, was ich studiert habe, die Geologie, da blicken wir in die Vergangenheit. Und wir versuchen, über das, was wir sehen, Anhaltspunkte zu sammeln, Beweise sozusagen, um daraus zu schließen, was hat zu diesem Ergebnis geführt. Und da gibt es immer unterschiedlichste Interpretationsmöglichkeiten. Und ob das jetzt wahr oder richtig ist oder nicht, das ist am Ende schwer zu sagen. Und das ist jetzt, wenn wir die Zukunftsforschung sehen, die andere Richtung sehr ähnlich. Also wir schauen in die Zukunft und versuchen uns ein Bild von der Zukunft zu machen. Je weiter die weg ist, desto unschärfer wird das Bild sozusagen. Je näher das Bild, was wir versuchen zu entwickeln, ist, desto schärfer wird es. Aber es bleibt letztlich immer eine gewisse Unschärfe, Unsicherheit in dem, was man dort entwickelt. Und dann zu sagen, das ist jetzt wahr oder falsch, da werden wir erst im Nachhinein sehen, wo wir richtig lagen oder nicht.
Genau, und zu den Methoden. Bei der Zukunftsforschung gibt es viele Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen. Und eine der Fragen ist zum Beispiel, was ist eigentlich überhaupt die Zukunft? Weil die Zukunft gibt es ja noch nicht. Wir reden immer über sie, sie ist Teil vieler unserer Entscheidungen. Aber was sie eigentlich ist, ist schwierig zu sagen. Denn im Endeffekt entsteht die Zukunft nur in unserer eigenen Vorstellung. Und die Vorstellung ist wiederum anders von Person zu Person, je nachdem, wie ich sozialisiert wurde, wie ich aufgewachsen bin, welchen Bildungshintergrund ich habe, mit welchen Themen ich mich gerade beschäftige, habe ich andere Annahmen über die Zukunft. Und das heißt, ein Teil der Zukunftsforschung beschäftigt sich mit der Frage, was ist überhaupt Zukunft und wie können wir die Erforschung und wie können wir zum Beispiel die Annahmen, die jeder Einzelne auch über die Zukunft hat, explizit machen. Das geht dann zum Teil in sehr theoretische Felder auch rein, wie Systemtheorie, Komplexitätstheorie, wenn wir auch über Sachen wie Umgang mit Unsicherheit etc. sprechen. Daran knüpft dann die Frage an, was wir eigentlich mit der Erkenntnis über die Zukunft machen. Wie können wir die Idee von Zukunft systematisch nutzen, um uns darauf auch vorzubereiten? Und was sind gute Methoden, zum Beispiel für Organisationen, Unternehmen, aber auch jeden Einzelnen, mit der Zukunft umzugehen und diese Annahmen zu explizieren? Das ist die Art von Forschung, die würde ich sagen, die ist eher theoriebildend und vielleicht auch methodenbildend. Dann gibt es aber natürlich noch den anderen Forschungszweig, das in Anführungsstrichen Glaskugelschauens, wo es darauf abzielt, auch tatsächlich zukünftige Entwicklungen zu antizipieren und zu schauen, okay, in welche Richtung könnte es denn gehen. Kein Zukunftsforscher maßt sich an, die Zukunft vorherzusagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, an der Stelle auch mal zu betonen. Wir sagen nicht, wir wissen, wie es in der Zukunft aussieht. Wir können Annahmen treffen. Wir treffen auch bewusst unterschiedliche Annahmen. Und die können wir natürlich bis zu einem gewissen Grad und bis zu einem gewissen Zeithorizont statistisch unterfüttern. Manchmal mit härteren Beweisen, manchmal wird es sehr vage. Je weiter wir in die Zukunft blicken, desto weniger helfen uns Zahlen natürlich auch weiter. Das heißt, wir brauchen auch hier einen ganz breiten Methodenmix. Eben wie ich gesagt habe, die quantitativen Methoden können uns helfen, kurzfristigere Entwicklungen vielleicht zu prognostizieren. Das ist tatsächlich der Bereich der Prognostik oder des Forecastings, wo wir versuchen, eben mit statistischen Modellen zu rechnen. Oder auch Simulationen etc. Aber dann geht es, je weiter wir in die Zukunft blicken, desto mehr geht es auch darum, darüber nachzudenken, okay, wie könnten denn verschiedene Zukünfte aussehen. Wir reden auch in der Zukunftsforschung nicht immer über die eine Zukunft, sondern eigentlich gerne über die verschiedenen möglichen Zukünfte, die eintreten könnten. Und da arbeiten wir auch sehr stark mit qualitativen Methoden. Und was ich besonders spannend finde an der Zukunftsforschung ist, dass es eben oft nicht darum geht, dass man als Wissenschaftlerin alleine im Kämmerchen sitzt und sagt, na, ich male mir jetzt hier mal mein Zukunftsbild und schaue, in welche Richtung die Reise gehen könnte und publiziere das, sondern es ist sehr partizipativ. Das heißt, man versucht, die verschiedenen Stakeholder, verschiedene Gruppen von Menschen, Personen einzubinden. Zum Teil Experten, zum Teil geht es aber auch wirklich in die Breite und man versucht über Partizipation gemeinsame Szenarien zu entwickeln. Und das sind dann auch eher Foresight-Methoden, wo man sagen kann. Also wir haben hier ein ganz breites Spektrum und als Zukunftsforscher ist eben auch eine Aufgabe für jede Fragestellung herauszufinden, wie arbeite ich denn hier am besten und welche Methode wende ich an.
Okay, also ganz kurzes Resümee. Es gibt verschiedene Vorstellungen von der Zukunft, die von verschiedenen Faktoren abhängt. Fängt schon damit an, wie man aufgezogen wurde, woher man kommt, welche Erfahrungen man hat. Ihr erforscht und versucht, verschiedene mögliche Zukünfte herauszubilden, dadurch abzuleiten und mit quantitativen und qualitativen Methoden daran zu gehen. Jetzt habt ihr es beide schon gesagt, je weiter man weggeht oder je weiter man in die Zukunft blickt, desto unschärfer wird es. Gibt es denn für euch eine Zeitgrenze, einen zeitlichen Horizont, der besonders interessant ist oder lässt sich das nicht verallgemeinern, dass ihr sagt, ihr blickt immer nur bis da und dahin?
Ich würde jetzt mal sagen, wenn wir den Zeithorizont betrachten, um den es in der Zukunftsforschung geht, die Gegenwart ist ja bekanntlich kurz, ein Wimpernschlag lang nur. Das heißt, die Zukunft ist eigentlich alles, was vor uns liegt. Aber diese nahe Zukunft ist nicht das, womit wir uns in der Zukunftsforschung beschäftigen. Es kommt letztlich nicht darauf an, oder es kommt immer darauf an, was die Fragestellung ist. Das hat Laura ja auch so ein bisschen gesagt. Was ist die Fragestellung? Was wollen wir denn? Welche Fragen wollen wir beantworten? Mit wem arbeiten wir dabei? Was ist das Ziel der Forschung, die wir verfolgen? Was ist die Motivation dahinter? Wer ist involviert und so weiter? Also das können dann letztlich, würde ich jetzt mal sagen, ein paar Jahre, mehrere Jahrzehnte sein. Auch ein Zeitraum jetzt von mehreren hundert oder tausenden Jahren, das liegt außerhalb dessen, was wir in dem Sinne der Entwicklung von verschiedenen möglichen Zukunftsbildern adressieren. Aber wie gesagt, es kommt auf die Frage und das Ziel an und so ist die Bandbreite da relativ groß.
Genau, also zum Beispiel, wenn man jetzt mit Unternehmen in Szenarioprozesse eintritt, dann pickt man üblicherweise einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren. Manchmal wollen Unternehmen auch eher weniger. Wobei gerade in der Zukunftsforschung liegt eigentlich das Interessante daran, sich nicht nur die nächsten 5 Jahre anzuschauen, sondern über den Tellerrand hinaus. Natürlich, wenn man sich mit Langzeitmodellen auseinandersetzt, nehmen wir zum Beispiel den Klimawandel, da reicht uns eine Vorausschau von 5 bis 10, vielleicht auch 20 Jahren nicht. Da müssen wir ein bisschen mehr in die Zukunft blicken, weil wir es mit sehr langen Zeiträumen zu tun haben. Noch länger wird es dann zum Beispiel im Bereich, wenn wir Science-Fiction-Forschung betreiben. Da erzähle ich nachher vielleicht noch ein Beispiel dazu, weil wir natürlich aus Science-Fiction-Literatur auch ganz viele Ideen über die Zukunft gewinnen können. Und das hängt natürlich von dem jeweiligen Autor, der Autorin ab, welchen Zeithorizont sie oder er gewählt hat.
Ah ja, mega interessant. Ja gut, jetzt hatten wir mal ein paar Beispiele gehört für eine grobe zeitliche Einordnung. Wenn jetzt also traditionell etablierte Planungs- und Entscheidungsmethoden an ihre Grenzen kommen, dann braucht es sogenannte Foresight oder Future Skills, um die Zukunft vorausdenken zu können. Was sind denn Future Skills? Was sind denn Skills, die in Zukunft gebraucht werden? Welches Know-how brauche ich denn dafür?
Also gerade im Bereich Zukunft, Entwicklung oder Vorhersehen von Trends, Zukunftsszenarien etc., würde ich, bevor ich in die Skills gehe, erstmal mit ein paar Grundvoraussetzungen anfangen. Grundvoraussetzungen für mich sind hier Neugierde, Offenheit, auch die Offenheit, die eigenen Annahmen oder das eigene Weltbild immer wieder in Frage zu stellen und auch so die Toleranz für Ambiguität, das heißt die Toleranz dafür, dass nicht immer alles leicht zu beantworten ist. Und ich glaube, diese Neugierde und Offenheit sind ganz zentral. Das sieht man auch bei uns im Team. Ich glaube, wir sind, wenn uns eine Charaktereigenschaft verbindet, dann sind wir alle sehr neugierige Menschen, was manchmal auch schwierig die Fokussierung macht, weil wir alle sehr begeisterungsfähig sind für neue Themen. Und dann gibt es natürlich die härteren Skills, bei denen man sagt, okay, es gibt natürlich diese festen Foresight-Methoden. Wenn ich die beherrsche, dann weiß ich auch, wie ich mit diesem Wissen umgehen kann oder wie ich ein Szenario plane. Grundsätzlich würde ich als Start empfehlen, vor allem sich damit zu beschäftigen, was passiert denn in meiner Umwelt, was sehe ich da, und da dieses ganze Thema als Future Skill vielleicht auch Informationsverarbeitung. Viel lesen, nicht nur deutsche Nachrichten, sondern alles Mögliche. Podcasts hören, auch definitiv dabei, auch den eigenen Social Media Feed, sei es auf LinkedIn, Instagram, TikTok, wo immer man unterwegs ist, versuchen den Algorithmus so zu trainieren, dass man nicht nur Lifestyle-Influencer drauf hat, sondern eben auch zu gucken, welche Vordenker gibt es da in Bereichen, die ich interessant bin. Und da einfach sich versuchen, ein ganz breites Spektrum an Impulsen zu schaffen, die man regelmäßig scannt und schaut, wo passiert denn gerade was in der Welt, gerade außerhalb dessen, was meine eigene Lebensrealität ist, meine eigene Bubble. Denn meistens liegen da die spannenden Sachen. Und das sind für mich die ersten Schlüssel dazu, in die Richtung Zukunftsforschung zu gehen und damit eben auch einen wichtigen Future Skill zu entwickeln.
Ich kann da vielleicht auch noch den Bogen zum Thema Entrepreneurship, wo ich jetzt auch eine Weile und auch an der THI schon vorher unterwegs war. Was die Laura gerade skizziert hat, ist auch das, was im Bereich Entrepreneurship als so ein Entrepreneurial Mindset beschrieben wird. Also eine Offenheit, eine Neugierde über den Tellerrand, schauen, was passiert in meiner Umwelt, diese Signale und was Entwicklungen wahrnehmen und für sich aufnehmen und darin die Chancen und Möglichkeiten zu erkennen. Und da ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, wo der mich interessiert, wo man auch dran arbeiten kann. Wir haben verschiedene Konzepte und Modelle, was braucht man, um zukunftsfähig zu sein, und ein Gründer oder Gründungsinteressierte, die daran arbeiten, eine Idee haben umzusetzen, die brauchen diesen sogenannten Entrepreneurial Mindset, geht in diese Richtung Future Skills auch oder Futures Literacy, Offenheit, Flexibilität, Kreativität vielleicht auch, also da hat man so Überschneidungen. Und wie kann man das verbinden? Wo sind Gemeinsamkeiten bei den verschiedenen Ansätzen? Was bedeutet letztlich diese Future Literacy, diese Zukunftsfähigkeit tatsächlich? Und da kann man dann eben weiter dran arbeiten, schauen, dass man das zusammenführt. Und was da auch in dem Zusammenhang wichtig ist, ist diese Alertness, also diese Wachsamkeit für das, was um einen herum passiert, und das eben aufzunehmen über die verschiedenen Kanäle, die es gibt. Und heutzutage haben wir eben ganz viele Möglichkeiten, und das dann eben aber für sich auch umzusetzen, in einem vernetzten Denken auch zusammenzuführen und daraus letztlich etwas zu entwickeln.
Dass es jetzt gut zusammenpasst, das ist jetzt mein nächstes Stichwort, Du hattest ja bereits schon vor deiner Tätigkeit am Foresight-Institut bei uns an der THI gearbeitet. Kannst du vielleicht nochmal genauer darauf eingehen, was da deine Schwerpunkte waren und wie das jetzt genau zu deiner neuen Aufgabe passt? Du hast gerade schon angesprochen, dass du bei jungen Gründerinnen und Gründern dann quasi auch eben solche Werte dann vermittelt hast.
Ja, ich war tatsächlich am Center of Entrepreneurship der THI als Entrepreneurship Managerin. Und dort war ich involviert in die Entwicklung von Lehrveranstaltungen auch einerseits, wo es genau darum ging, Entrepreneurial Skills und Methoden zu vermitteln. Es ging damals darum, hier ein Zertifikat aufzubauen und anzubieten, was die Studierenden mitnehmen können, parallel zum Studium, die daran interessiert sind. Und natürlich auch Interessierte an das Thema Gründung heranzuführen und zu unterstützen. Das waren meine Aufgaben dort. Ja, und nachdem ich eben 2,5 Jahre eine Entrepreneurship-Professur in Coburg auch hatte, wo ich das ein bisschen fortgesetzt in einem anderen Kontext nochmal eingebracht habe, bin ich jetzt am Foresight-Institut in diesem Economy-Cluster. Also wir sind so ein bisschen thematisch aufgeteilt in unserem Studiengang Global Foresight and Technology Management. Und ich habe eben dieses Economy-Cluster. Und da geht es auch sehr stark darum, Methoden aus dem Entrepreneurship-Bereich zu vermitteln und anzuwenden und dann eben verknüpft mit den Ansätzen aus dem Foresight-Bereich zu bearbeiten, zu vermitteln, um diese Zukunftsfähigkeit von Menschen und Organisationen zu stärken, zu entwickeln. Und ja, da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe Ökologie studiert und das Thema Nachhaltigkeit, das habe ich dort schon mit reingebracht und versuche es auch jetzt hier in meiner Tätigkeit am Foresight-Institut und mit dem Lehrgebiet Business Development und Transformation Management eben auch überall mit reinzuflechten. Also Nachhaltigkeit im Sinne von der langfristigen Perspektive, um uns die Lebensgrundlage zu erhalten. Und das mit unserem Tun, und das geht dann auch in die Richtung der Zukunftsbilder. Wir gestalten unsere Zukunft, das ist so ein zentraler Aspekt bei der Gründung auch und von Methoden und Ansätzen aus dem Entrepreneurship-Bereich. Wir sind nicht Opfer und müssen sehen, was passiert mit uns, sondern wir gestalten ein Stück weit unsere Zukunft und das machen die Gründer eben auch, die in eine unsichere, unbekannte Welt oder Markt eintreten und da versuchen, sich ihren Markt zu bereiten. Und das eben langfristig zu tun und sich langfristig die Basis zu schaffen und zu erhalten, das bringe ich da in der Form dann auch wieder mit ein.
Also viele thematische Überschneidungspunkte.
Genau.
Sehr spannend. Schön. Laura, deine Lehrgebiete sind Technology Assessment und Cultural Management. Was verbirgt sich denn dahinter? Was sind denn deine genauen Tätigkeiten?
Genau, also der Begriff Technology Assessment wird normalerweise mit Technikfolgenabschätzung übersetzt. Das heißt, man schaut sich an, was sind gerade aufkeimende Technologien oder auch technologische Phänomene. Wie werden sich diese entwickeln und welche Chancen, aber vor allem auch welche Risiken verbergen sich dahinter für die Gesellschaft oder auch für die Umwelt? In meinem Fall ist das jetzt eben noch kombiniert mit Cultural Management. Das heißt, bei mir steht tatsächlich die Gesellschaft, die globale Gesellschaft im Vordergrund, von der kleinen Organisation bis eben insgesamt. Da gibt es dann Fragestellungen, die sind sehr operativ. Also beispielsweise habe ich zu Beginn der Corona-Pandemie eine Studie durchgeführt, bei der es darum ging, MitarbeiterInnen eines mittelständischen Unternehmens dabei zu begleiten, wie sie die Umstellung auf Remote Work und Home Office gestalten, verkraften in dieser Zeit. Wie geht es dabei? Was sind die Probleme, die auftreten? Wie für viele in dem Fallbeispiel, das ich da betrachtet habe, war es eben auch die Umstellung von 100% im Büro auf komplett woanders, alleine mit neuen Technologien und so weiter. Und da schaut man sich dann an, zum Beispiel, welche Auswirkungen hat es auch auf die Psyche, auf die Motivation, auf die Produktivität, auf das Teamgefühl etc. Das geht dann auch viel in Transformationsfragestellungen rum, wenn es darum geht, wie stellen sich auch Organisationen zukunftsfähig auf. Es geht aber auch bei dem Bereich um philosophischere Fragen. Also zum Beispiel, sollten wir alles, was technisch möglich ist, auch technisch machen? Ist Technik ein Selbstzweck oder ist es eigentlich ein Mittel zum Zweck zur Lösung unserer Probleme? Und wenn wir Technologien haben, wie können wir unerwünschte Effekte vorhersehen und auch vermeiden? Ab wann brauchen wir vielleicht sogar Regulierungen? Und wenn ja, wie können Regulierungen überhaupt aussehen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, so etwas wie künstliche Intelligenz schlau zu regulieren? Und wenn ja, auf welcher Basis? Wie sehen die Werte dahinter aus, die wir in Technologien einprogrammieren? Da kommt man dann auch wieder in so einen Bereich rein, den ich sehr spannend finde, so Ethical Foresight, also Technologie, Ethik und ethische Vorausschau, um eben zu schauen, okay, wie wollen wir in der Zukunft Technologien verantwortungsvoll gestalten, dass sie eben für alle funktionieren in der globalen Gesellschaft und auch noch die Umwelt im Blick haben und eher zu Lösungen beitragen, als neue Probleme zu schaffen.
Also wichtige ethische Fragestellungen, die da berücksichtigt werden, vielleicht auch nicht nur, wie können wir Technik und KI später nutzen, sondern wie wollen wir sie nutzen, wie sollen wir sie nutzen? Wir waren jetzt gerade schon beim Stichwort Umwelt. Da komme ich drauf zu sagen, dass ja ein wichtiges Thema unserer Zeit Nachhaltigkeit ist und wahrscheinlich auch in der Zukunft wichtig bleiben wird. Und gleichzeitig dieser rasante technologische Fortschritt, wie kann man diese beiden Aspekte dann zusammenbringen? Wie kann man denn die technologischen Entwicklungen mit der Nachhaltigkeit möglichst nutzvoll für uns verbinden?
Also das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, das aus meiner Sicht sowohl große Potenziale, aber auch Herausforderungen beinhaltet. Und das möchte ich mal an einem Beispiel auch wieder illustrieren. Und zwar nehmen wir mal die Frage, ist die Digitalisierung Treiber für nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges Verhalten? Die Frage kann man von unterschiedlichen Perspektiven betrachten und beantworten. Wenn wir einerseits produzierende Unternehmen sehen, die können durch neue Technologien sehr große Effizienzgewinne zum Beispiel, weniger Ressourcenverbrauch durch effiziente Prozesse, Online-Fernwartung zum Beispiel, Online-Monitoring von Produktionsprozessen. Dadurch kann man sehr viele Ressourcen einsparen und damit letztlich einen Beitrag zur Verbesserung der Nachhaltigkeit oder Verringerung des Impacts erreichen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, was haben wir durch die Digitalisierung im Bereich von Online-Handel und Warenströmen auf der Welt, da kann man sagen, vielleicht hat das nicht unbedingt direkt einen positiven Einfluss auf ein nachhaltiges Verhalten, auf ein nachhaltiges Konsum- und Kaufverhalten. Also das ist, wie so häufig, hat es zwei Seiten, die Medaille. Und es hat mit Sicherheit sehr große Potenziale, die wir jetzt mal mit Blick auf die Umweltseite der Nachhaltigkeit nutzen können und sollten. Es gilt letztlich gezielt zu steuern, dass wir diese Potenziale auch in dieser Richtung nutzen, weil Nachhaltigkeit ist kein nice to have, sondern es ist ein must have aus meiner Sicht. Und wir brauchen auf der anderen Seite aber den Menschen, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft. Wir haben klassische Denkweisen, Verhaltensweisen und Muster, Traditionen. Und das kommt dann ins Spiel. Wenn sich auf dieser Ebene auch nichts ändert, dann werden wir auch alleine mit den Technologien nicht in Richtung Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung erfolgreich sein, sondern auch durch die sogenannten Rebound-Effekte schnell wieder zurückgeworfen.
Genau, ich sehe das sehr ähnlich wie Stefanie. Für mich ist Nachhaltigkeit das große Thema unserer Zeit. Ohne nachhaltige Entwicklung zerstören wir schlichtweg unsere Lebensgrundlage und zwar schneller, als uns lieb ist. Und nicht nur das, sondern auch die Fortschritte, die die Menschheit bisher gemacht hat in Sachen Gleichberechtigung, Inklusion etc. Das heißt, für mich ist Nachhaltigkeit keine Diskussion. Da steht nicht zur Debatte, ob oder nicht, sondern es steht zur Debatte, wie. Und hier kommt die Technologie mit rein. Für mich ist Technologie alles andere als ein Selbstzweck. Ich bin pro-technologisch eingestellt dahingehend, dass ich sage, die Technologie kann viele Lösungen bringen, aber wir sollten nicht alles tun, was eben technisch möglich ist, wie ich auch vorher schon erläutert habe. Gerade im sozialen Bereich kann man das, glaube ich, auch sehr gut sehen, wie wir auch vorsichtig mit Technologie für Nachhaltigkeit umgehen müssen, wenn wir uns die soziale Säule der Nachhaltigkeit anschauen. Also richtig eingesetzt, zum Beispiel wenn wir das Thema künstliche Intelligenz nehmen, birgt künstliche Intelligenz wahnsinnig viele Potenziale für Nachhaltigkeit. Wir hatten es gehört, Effizienzgewinnung, aber auch Produktivitätssteigerung, Arbeitserleichterung, die sich vielleicht positiv auf Mental Health oder physische Gesundheit auswirken können etc. Falsch eingesetzt haben wir aber auch die Gefahr von ganz großen negativen Effekten. Zum Beispiel durch die Nachteiligung von marginalisierten Gruppen durch verzerrte Algorithmen. Wir hatten hier schon oft in der Vergangenheit Beispiele, wie künstliche Intelligenz zum Beispiel bei der Entscheidung für Personal eingesetzt wurde oder bei der Vergabe von Krediten oder Social Benefits in Holland. Und da gab es verzerrte Algorithmen, wo dann schon ohnehin benachteiligte Gruppen, zum Beispiel weil Migrationsstatus etc., noch mehr benachteiligt wurden, weil sie eben zum Beispiel in einer niedrigeren Risikoklasse gelandet sind. Das heißt, wir müssen da sehr stark aufpassen und wir müssen also aufpassen, wenn wir neue Technologien entwickeln und sie für Nachhaltigkeit einsetzen, dass wir nicht die diskriminierenden Strukturen, die historisch in unserer analogen Welt gewachsen sind, sozusagen ein Copy-Paste machen in die virtuelle Welt und sie da replizieren, sondern wir müssen das tatsächlich neu denken. Und dann aber sehe ich Technologie und Nachhaltigkeit als komplementär, als den Schlüssel zum Erfolg wahrscheinlich. Und so wünsche ich mir auch die Herangehensweise und die Denkweise, wenn wir über neue Technologien, Lösungen etc. nachdenken.
Okay, ihr habt es jetzt sehr schön gesagt, Nachhaltigkeit steht nicht zur Diskussion, Nachhaltigkeit ein Must-Have und Nachhaltigkeit und technologischer Fortschritt schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern können einander begünstigen. Mit Blick auf die Bildung und auf die Hochschulbildung, weil wir uns ja an der Technischen Hochschule befinden, wie sieht denn zukünftiges Lernen aus, eurer Meinung nach?
Ich glaube, die hochschulische Weiterbildung muss sich auch weiterentwickeln und an die neuen Herausforderungen anpassen. Hier brauchen wir, glaube ich, auch eine kleine Bestandsaufnahme dessen, was aktuell schon passiert, wie wir Wissen vermitteln, wie wir Lernen vermitteln und was wir für die Zukunft brauchen. Für die Zukunft brauchen wir aus meiner Sicht einige Fähigkeiten, die teilweise schon in der Bildung da sind, aber die wir noch mehr ausrollen können. Zum Beispiel sowas wie im Bereich der analytischen Fähigkeiten systemisches Denken, das Denken in globalen Zusammenhängen, die Verknüpfungen zwischen verschiedenen Akteuren der Gesellschaft kognitiv schließen zu können und sich auch zu überlegen, welche Entwicklungen nimmt es eigentlich, wenn an der einen Stelle was passiert, auf alles andere. Nur weil ich jetzt BWL studiere, heißt das nicht, dass ich Politik, Gesellschaft und andere Themen komplett ausblenden kann. Nur weil ich Technologiedesign studiere, mit einem Fokus vielleicht auf Programmierung von neuen technischen Lösungen, heißt das nicht, dass ich Ethik ausblenden kann, sondern müssen die vielen Disziplinen aus meiner Sicht noch viel mehr verschmelzen, auch in den Bildungsprogrammen, um so eine holistischere Sicht auf die Dinge zu entwickeln. Denn wir haben lange genug diese Silos verschärft, ausgearbeitet, bis ins Detail. Und wir verlieren manchmal aus meiner Sicht die Fähigkeit, die Puzzlestücke wieder zusammenzusetzen. Und um diese Fähigkeit geht es für mich zentral in der Zukunft. Und das muss ich in ein Bildungsprogramm weiter auch reingeben. Die Frage ist, wie lernt man das Ganze? Ich glaube, viele dieser Sachen sind auch Fähigkeiten, die lerne ich nicht dadurch, dass ich nur einen Text lese, die lerne ich auch nicht dadurch, dass ich auswendig gelerntes Wissen von 700 Vorlesungsfolien wieder aufs Papier bringe, sondern ich glaube, es geht fast schon wieder so ein bisschen vielleicht auch zurück zu den Anfängen von Bildung, Universitäten als Raum der Diskussion, des Dialogs, des sich gegenseitig intellektuellen Herausforderns, wo man auch mal wirklich tief in Fragen reingeht, wo man sich aneinander reibt und auch versucht, die verschiedenen Perspektiven zu verstehen und zu hinterfragen.
Dem bleibt eigentlich nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Und wenn man vielleicht auf die Art, wie wir die Wissensvermittlung hier betreiben, nochmal gehen und auch nochmal zurückblicken, was wir in den letzten Jahren gemacht haben im Zuge der Pandemie, und die Laura hat auch das Beispiel gebracht, viele Arbeitnehmerinnen sind aus der Präsenz vor Ort im Büro in die Remote-Arbeit gegangen. Und ich denke, wir haben viele Erfahrungen gemacht, wie man online, wie man in Präsenz lernt. Und ich glaube, wenn wir sehen, was wir zukünftig brauchen, was die Laura gerade versucht hat zu beschreiben, brauchen wir auch in der Art der Vermittlung den Mix und das Beste aus allen Welten zu verknüpfen und daraus dann letztlich das Beste zu machen.
Ja. Mir ist noch ein Punkt eingefallen, der mir auch noch wichtig ist, und das sind die sozialen Fähigkeiten. Denn auch die bedürfen einer Überholung, glaube ich, in der Art, wie sie vermittelt werden, nämlich bisher fast gar nicht, oder beziehungsweise ist mittlerweile ist noch nicht so Bestandteil von vor allem auch Ausbildungsprogrammen im Hochschulbereich. Man sieht aber heute, dass soziale Fähigkeiten, Social Skills, ein entscheidender Erfolgsfaktor sind. Es gibt viele Studien, die uns heutzutage schon zeigen, dass Produktivität und Kreativität nicht unter Druck und Angst gefördert werden. Das sind Annahmen, die sind einfach überholt. Und auch die Idee, dass zum Beispiel so etwas wie emotionale Intelligenz, Teamfähigkeit ein Talent ist und nicht erlernt werden kann. Das wurde auch schon widerlegt. Auch das kann man lernen. Man kann auch diese Sachen sich aneignen für eine produktive Arbeitsstimmung, produktives Arbeitsumfeld. Und ich glaube, auch hier ist es ganz wichtig, dass wir diese Aspekte mitdenken, wenn wir Curricula der Zukunft designen, um eben auch diese Interaktionen zu fördern und dieses erfahrungsbasierte Lernen zu ermöglichen, was eben auch gleichzeitig diese Social Skills fördert.
Ja,
und wenn ich da noch ergänzen darf und den Bogen zu unserem Studiengang, in dem wir ja alle zusammenarbeiten, auch nochmal bilden darf. Wir arbeiten sehr viel mit den Studierenden in Gruppen, in Projekten, und da sehen wir, dass eben genau diese Social Skills, die Laura gerade erwähnt hat, sehr, sehr wichtig sind, um in diesen interdisziplinären Teams von Leuten, die sowohl fachlich als auch von dem Hintergrund, wo sie herkommen, sehr interdisziplinär sind. Dieses Zusammenarbeiten kann ganz, ganz viel Potenzial freilegen, aber es braucht eben diese Social Skills in der Kommunikation, in der Teambildung, in der Teamarbeit, und da arbeiten wir tatsächlich bei uns auch ganz gezielt dran, um die Leute auch in dieser Hinsicht zu befähigen und damit für sie, für die persönliche Entwicklung und natürlich auch für unsere Projektergebnisse im Studium da etwas zu erreichen.
Sehr gut, ja. Das klingt wirklich schön, dass nicht nur die fachliche Bildung, sondern auch die persönliche Bildung, die persönliche Weiterentwicklung da eine große Rolle zu spielen scheint. Und ich sehe euch beiden an, ich höre euch beiden an, dass ihr mit Herz bei eurer Sache seid. Und somit komme ich zur letzten Frage. Unser Podcast heißt ja Talente, Herz und Innovationen. Und deswegen würde ich euch gerne nochmal zum Abschluss eine persönliche Frage stellen. Und zwar, wofür schlägt denn euer Herz ganz besonders?
Oh, das ist ganz schwer mit einem Wort nur zu beantworten. Und es sind ganz viele Sachen. Die Laura hat ja vorhin schon gesagt, was uns in unserem Team zumindest alle irgendwo gemeinsam ist, ist eine Neugierde. Und die Lust auf was Neues, das Zusammenbringen von neuen Aspekten und etwas Neues zu entwickeln. Und ich weiß nicht, bei mir ist es tatsächlich so, vielleicht durch meinen Hintergrund und was man alles so erfahren hat und gelernt hat im Leben. Mein Herz schlägt eigentlich dafür, dass ich irgendwie in Anführungsstrichen etwas Gutes tun möchte, einen positiven Impact schaffen möchte. Ich bin mal angetreten, die Welt zu retten. Das ist ganz, ganz schwierig, alleine sowieso. Aber in der Richtung irgendwie was zu tun zu können. Und da sind wir hier, glaube ich, an der Hochschule an einer ganz guten Position, weil wir einfach mit vielen Menschen arbeiten können, viele Ideen zusammenbringen und in die Umsetzung bringen können. Und das ist dafür ein ganz guter Ausgangspunkt auch.
Ich kann mich da nur anschließen. Ich denke, bei mir ist es genauso das ganze Thema Wirkung auf verschiedenen Ebenen erzielen. Das Gefühl zu haben, man trägt was dazu bei, eine Veränderung in der Welt zu etwas Positivem zu bewegen, mit anzustoßen, auch vielleicht mal zu zeigen, dass man Dinge auch anders machen kann und sie trotzdem erfolgreich sein können, dass man vielleicht auch aus alten Strukturen ausbrechen kann und es kann trotzdem etwas Schönes draus werden. Und für mich fängt das ganze Thema Wirkung schon beim einzelnen Studierenden an. Also für mich mein Herz schlägt schneller, wenn ich zum Beispiel schon kleine Glühbirnen über den Köpfen sehe, manchmal in der Vorlesung, man sagt, ja, okay, hier gab es jetzt irgendwie einen Aha-Moment für den einen oder den anderen. Oder wenn man jetzt sieht, wir haben jetzt unsere ersten Absolventen und die fangen jetzt an, ihre eigenen Wege zu gehen und ihre eigenen Steckenpferde auch zu schaffen und diese Wege zu begleiten. Das finde ich einen wahnsinnig schönen Prozess. Und natürlich dann auch andere Projekte, die dann vielleicht in der Forschung oder auch im Transfer eine größere Reichweite haben und auch in das Thema Wirkung sehen. Ich glaube, immer dann, wenn man das direkte Feedback dessen spürt, was man tut, egal auf welchem Level und in welcher Reichweite, das ist das, was einen antreibt und was einem auch die innere Motivation hochhält.
Toll, schön. Danke euch beiden für diese schöne Antwort. Ja, es ist also so, dass wir uns heute mitnehmen können. Man braucht nicht unbedingt die Glaskugel. Man kann auch einfach neugierig sein und mit weitem Blick die Welt betrachten, auch mal offen für was Neues sein und auch mal offen dafür sein, sein bekanntes Weltbild zu hinterfragen. Das nehmen wir jetzt heute so mit. Wir bleiben dran an euren Projekten. Wir freuen uns sehr, dass wir so viel von eurem Fachwissen jetzt mitbekommen haben. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bei mir im Studio wart. Das war unsere Folge Global Foresight, in die Zukunft schauen ohne Glaskugel, vom Podcast der Technischen Hochschule Ingolstadt.